D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir lassen heute die Kinder einfach mal im Dorf oder auch gleich ganz außen vor. Wir haben in der letzten Woche hier im Programm über die Pille gesprochen, die Antibabypille, die ja seit 55 Jahren auf dem Markt ist. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, dass gerade die neueren Generationen der Antibabypille risikoreicher sind, weil es da zu mehr Thrombosen kommen kann. Wir haben von euch sehr viel Rückmeldung zu diesem Thema bekommen und das hat uns dazu veranlasst zu sagen, okay, wir müssen da wohl noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Und zwar nicht nur über die Pille, sondern einfach über die ganze Verhütungsgeschichte. Also was ist das richtige Verhütungsmittel für mich und wie sicher funktioniert das alles? Du kommst hier nicht rein. Unsere Sendung zur Verhinderung von Schwangerschaft. Ich bin Verena von Keitz und ich hoffe, ihr seid nicht verhindert, diese Sendung zu hören.
D-Radio Wissen.
Seit 55 Jahren ist sie also auf dem Markt, die Pille. Und seitdem hat sich das Sexleben durchaus revolutioniert, also vor allem für Frauen. Denn seit es die Pille gibt, können wir ziemlich sicher selbst entscheiden, ob wir schwanger werden wollen oder nicht. Das war vorher durchaus schwieriger. Das tut der Pille eben dann auch alles keinen Abbruch. Denn über die Hälfte aller Frauen, die nicht schwanger werden wollen, die nehmen sie. Bei jungen Frauen unter 20 sollen es angeblich sogar 80% sein, also wirklich eine ganze Menge. Andererseits ist es wohl bei vielen Frauen so um die 30 so, dass es wieder ein bisschen anders wird. Vielleicht auch wegen der Diskussionen, die man immer wieder hört, ob es wirklich so gut ist, sich über viele Jahre künstliche Hormone einzuwerfen. Kein Wunder also, dass auch unsere Reporterin Julia Möckel, 30 Jahre alt und auf Pille seit sie 16 ist, sich ein bisschen Gedanken macht und ins Grübeln kommt.
Manchmal fühle ich mich wie ein Alien.
Wer nimmt denn heutzutage noch die Pille?
Pille? Habe ich schon längst abgesetzt. Die ganze Zeit Hormone in meinem Körper, habe ich echt keinen Bock drauf. Außer mir nimmt echt fast keine mehr die Pille. Also jedenfalls fast keine meiner Freundinnen. Und damit sind sie nicht allein in ihrer Altersgruppe. Viele Frauen um die 30 haben keine Lust mehr auf hormonelle Verhütung, sagt auch Barbara Bohnen, Ärztin bei Pro Familia in Köln.
Ja, das ist ein Trend, den ich beobachte, gerade von Frauen so ab Ende 20 aufwärts, die dann auch sagen, boah, ich habe jetzt so lange schon mit der Pille verhütet und irgendwie mag ich nicht mehr, ich bin pillenmüde.
Solche Beschwerden hat sie früher viel seltener gehört, sagt die Ärztin, die schon seit Mitte der 80er Jahre bei Pro Familia arbeitet, einer Beratungsstelle für Sexualität, Verhütung und Familienplanung. Klar, junge Frauen und Mädchen verhüten schon immer noch oft mit der Pille, sagt sie. Aber so ab Ende 20 denken heute viele um, weg von hormoneller Verhütung.
Ich finde das einen guten Trend, weil ich finde es immer wichtig, wenn man seinen Körper auch kennenlernt und dann auch mitbekommt, in welcher Zyklusphase bin ich gerade und wie fühlt mein Körper sich an. Also bin ich jetzt vor dem Eisprung, nach dem Eisprung? Und wenn man das eine Weile beobachtet hat, dann kann man das ziemlich sicher auch fühlen.
Ob ich das auch könnte? Meinen Eisprung fühlen? Ich kann mir das echt nicht vorstellen, weil ich hatte schon so lange keinen mehr. Ich unterdrück den ja mit der Pille. Seit meinem ersten festen Freund, also schon seit knapp 14 Jahren. Jetzt bin ich 30 und seit kurzem Single. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, endlich mal anzufangen, meinen Körper kennenzulernen und meinen natürlichen Zyklus ohne Pille.
Das hängt ein bisschen davon ab, was Sie bereit sind zu verändern.
Ich könnte mir zum Beispiel eine Kupferspirale einsetzen lassen, meint Barbara Bohnen. Die wirkt ohne Hormone, wäre aber eher eine langfristige Verhütungsmethode. Also dann gibt es halt die nächsten 3 Jahre eher keine Kinder.
Und wenn Sie denken, ach ja, wenn ich jetzt in einiger Zeit auch gerne schwanger werden würde, dann könnte man auch mit natürlicher Familienplanung, das heißt mit Zyklusbeobachtung, Temperaturmessung und in der fruchtbaren Zeit dann mit Kondomen oder Diaphragma verhüten.
Jeden Tag Temperatur messen, bis auf 2 Stellen hinterm Komma genau. Notieren und wenn die Temperatur deutlich ansteigt, gab es wohl einen Eisprung. Danach ist Sex ohne Verhütung dann relativ sicher. Angeblich.
Ich kann mir im Moment also noch nicht so vorstellen, dass ich da mit dieser, mit meiner Furcht, ja, ungewollt schwanger zu werden, ohne Pille, dass ich da irgendwie entspannt wäre.
Ja.
Ja, ne? Ich weiß, es ist nur ein Gefühl und bei vielen Frauen funzt es auch, aber irgendwie wäre mir das zu unsicher. Außerdem gibt es da noch ein anderes Problem mit der Verhütung per Zyklusbeobachtung. Ich müsste meine Temperatur nämlich immer nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen messen, möglichst immer ungefähr zur gleichen Zeit.
wenn man jetzt mal um 7 misst und mal um 10, dann ist die Kurve schwerer zu beurteilen.
Tja, nun habe ich aber manchmal Frühschicht hier im Radio, da stehe ich um 4:30 auf. Bei der Tagschicht stehe ich gegen 7:30 auf und am Wochenende schlafe ich halt auch gern mal bis, also länger halt.
Das könnte schwierig werden, ja.
Gut, also ist die Zyklusbeobachtung raus. Heißt, wenn ich die Pille absetze, gibt es eben nur noch Sex mit Kondom. Ist als Single mit wechselnden Geschlechtspartnern ja eh angesagt. Ohne Pille fällt halt das Schwangerschaftsverhütungs-Backup weg, wenn mal das Kondom reißt oder so. Aber die Pille danach wäre nicht so eine Dauerhormonbelastung für meinen Körper wie die normale Pille mit ihrer langen Liste an Nebenwirkungen.
Es ist natürlich so, dass unter den Pillenhormonen das Bindegewebe weicher wird. Man hat ein ganz gering erhöhtes Brustkrebsrisiko. Manche könnten Thrombosen kriegen dadurch. Oder wenn Frauen längerfristig oder höher dosiert die Pille nehmen und schon älter sind, also über 35, dann steigt auch das Herzinfarktrisiko an und solche Dinge.
35 bin ich jetzt noch nicht, aber 30 eben schon. Und vor allem, ich rauche.
Ja, Rauchen und Pille potenziert die Nebenwirkungen.
Tja, damit ist die Entscheidung gefallen. Ich setze die Pille ab. Weil mit dem Rauchen aufhören, das wissen meine Kollegen, das kann ich nur leider wirklich gar nicht gut.
Tja, da ist die Entscheidung doch wohl mal klar. Und für alle, die es interessiert, über die natürliche Verhütung, von der wir gerade gehört haben, da sprechen wir auch noch in etwa einer Stunde.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Unsere Reporterin Julia hat ja gerade erzählt, aufhören mit der Pille. Diese Frage stellen sich anscheinend viele Frauen, so um die 30. Es ist natürlich dann aber auch die Frage, was passiert denn dann? Also wenn ich nach mehreren Jahren die Pille absetze, wie reagiert mein Körper, wenn er nur noch auf seine eigenen Hormone und seinen eigenen Hormoncocktail angewiesen ist. Meistens kriegt der wohl schnell die Kurve. Das meint auf jeden Fall die Frauenärztin Dr. Bettina Todt von der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg.
Wir wissen, dass es nach Absetzen der Pille einige Zeit dauern kann, bis sich der normale Zyklus einstellt. Das ist total normal. In unserem Alltag sehen wir aber auch vielfach Frauen, die mit dem Gedanken, oh, ich setze jetzt die Pille ab und dann kann es längere Zeit dauern, bis mein Zyklus anspringt und ich möchte eigentlich erst in 1 oder 2 Jahren Kinder haben, die Pille absetzen und dann überrascht sind, dass innerhalb ganz kurzer Zeit eine Schwangerschaft eintritt. Also es gibt eben auch diesen Effekt, dass man die Pille absetzt und dann eine Schwangerschaft ganz unmittelbar entsteht. Und das muss einem klar sein. Also man darf sich jetzt nicht mit der Vorstellung in eine Phase ohne Pille begeben. Ich schau mal, ich kann ja nicht schwanger werden.
Also nach dem Absetzen der Pille muss klar sein, schnell eine andere Verhütungsmethode her, muss herkommen, sonst kommt es womöglich dicke.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Du kommst hier nicht rein. Wir reden über Verhütung in dieser Sendung. Und natürlich ist da immer sofort die Frage, wie sicher ist die Methode eigentlich, für die ich mich entschieden habe? Damit ich als Mann eben, beziehungsweise dass ich oder eben als Mann meine Freundin nicht schwanger wird. Armin Himmelrath, du hast die Statistik angeguckt für diese Sendung. Sag mir doch die Top 3 der Verhütungsmittel in Bezug auf ihre Sicherheit.
Ja, fangen wir mit Platz 3 an. Das ist die Spirale und zwar die Hormonspirale, noch ein bisschen besser als die Kupferspirale. Platz 2 kommt die Sterilisation des Mannes. Da werden die Samenleiter durchtrennt.
Ach, nur auf Platz 2, interessant.
Auf Platz 2, genau. And the winner ist das Hormonimplantat bei der Frau. Da wird ein kleines Depot in der Regel im Oberarm angelegt, eingeführt. Ein kleiner Behälter, der quasi über eine sehr lange Zeit, mehrere Monate bis hin zu mehreren Jahren Hormone abgibt. Und das Wichtige dabei ist, das ist ganz, ganz sicher, aber nur dann, wenn dieses Implantat richtig eingesetzt wird. Wenn das irgendwie eine falsche Stelle ist oder es irgendwie verkantet oder irgendwas nicht richtig gemacht wird, dann wird es heikel und dann sinkt natürlich sofort die Verhütungsquote.
Und das Fiese ist ja, dass man das dann nicht weiß.
Man weiß es nicht und von daher muss man einfach ja letztlich sich darauf verlassen als Frau, dass ich einen Arzt, eine Ärztin habe, die das kann. Einen Beweis gibt es dafür nicht. Aber interessant, unter diesen Top 3, die wir jetzt aufgezählt haben, Pille ist nicht dabei, Kondom ist nicht dabei, da gibt es einfach viel zu viele Anwendungsfehler.
So, wie wird das denn jetzt eigentlich gemessen?
Der Anwendungsfehler? Nee.
Das macht jetzt sozusagen
genau,
sicher, was
die
nicht
Sicherheit.
Sicher ist.
Also es gibt den sogenannten Pearl-Index. Pearl, das war ein Genetiker, ein Biologe in den USA, Raymond Pearl heißt er, hieß der, hat gelebt vor ungefähr 100 Jahren. Und der hat mal irgendwann so ein statistisches Verfahren sich ausgedacht, mit dem man eben die Verhütungsquote oder die Verhütungssicherheit messen kann. Das Verfahren geht so, 100 Frauen wenden eine Verhütungsmethode ein Jahr lang an, ein ganzes Jahr lang, und haben Sex, so viel sie halt Sex haben. Das kann viel sein, das kann wenig sein, deshalb 100 Frauen, damit es irgendwie so einen Mittelwert gibt. Und dann zählt er anschließend, wie viele von denen sind trotz dieser Verhütungsmethode schwanger geworden. Und daraus ergibt sich dann der Pearl-Index. Wenn also von diesen 100 Frauen im Laufe eines Jahres 3 schwanger werden, dann hat eben die damit gemessene Methode den Verhütungsindex 3. Das heißt, je niedriger diese Zahl ist, desto besser ist die Methode.
Ich überlege gerade, wie der Herr Pearl, also welche Methoden der vor 100 Jahren so gemessen hat.
Oh, das wären ganz andere gewesen.
Gab es ja die Pille noch nicht und alles?
Na, die Pille gab es nicht, aber die Methode ist natürlich dann sozusagen als Methode standardisiert worden. Und dann konnte sie eben auch angewendet werden auf ganz neue Sachen. Hormonimplantate gab es damals auch noch nicht.
Nee,
also
alles
Depots,
noch nicht.
Spirale glaube ich auch noch nicht. Also
wahrscheinlich
daher,
eher so Schafsblasen.
Na, es gab schon Kondome. Es gab schon Kondome auch aus Latex oder Gummi. Es gab durchaus auch sowas wie ein Diaphragma, allerdings natürlich noch nicht so gut zu handeln wie heute. Und es gab dann natürlich auch so ganz skurrile Tipps wie nach dem Sexualverkehr 3-mal niesen und rückwärts springen. Ich glaube, das kommt aus Ägypten, habe ich irgendwo mal gelesen.
Okay, kommen wir wieder in die Jetztzeit, ja, wo der Pearl-Index auch noch gilt.
Genau.
Sag mal die Zahlen.
Die Zahlen. Ich drehe es rum. Ich frage dich einfach. Ich habe einfach mal 3 Sachen rausgesucht. Also wenn wir 100 Frauen nehmen, die ein Jahr lang Sex haben und nicht verhüten, nach diesem Pearl-Index, wie viele von denen werden schwanger?
Uah, was ist das denn
einfach
für eine
schätzen,
Frage?
Einfach schätzen.
Die haben alle Sex.
Ist eigentlich die Fruchtbarkeitsquote.
Ich sag mal,
die
haben jetzt alle einmal im Monat Sex, das war wahrscheinlich ein bisschen wenig. Also die haben zweimal. Und davon werden, ich sag mal, 30?
Ne, 85, sagt die Statistik.
Ach,
also
echt?
Es gibt eine Schwangerschaftsquote von 85%.
So viel doch.
Ja,
wow.
So viel doch. Im Laufe eines Jahres mit verschiedenen vielen Versuchen. Das heißt, der Pearl-Index des Nichtverhütens liegt bei 85. Das ist also sozusagen der Maßstab. So, jetzt kommen wir zur Kalendermethode. Fruchtbare Tage ausmessen, so,
ausrechnen.
Auszählen, ausrechnen, genau. Pearl-Index bei?
Wenn man damit verhütet.
Wenn man damit verhüten will, genau.
30? Ich bleibe bei meiner 30.
9.
9,
also
das ist
schon
aber nicht viel.
10-mal besser, also der Faktor 10 besser wirklich,
als
nicht zu verhüten. Also es bleiben natürlich immer noch 9 von 100 Frauen, die damit schwanger werden, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Die Pille?
2?
0,9. Also nochmal Faktor 10, da ist es dann wirklich nur noch knapp eine von 100. Das sind natürlich alles nur Schätzungen und das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab letztlich. Der Pearl-Index zum Beispiel für Kondome, der wird angegeben, je nachdem welche Quelle man sich anschaut, zwischen 2 und 18. Und das ist natürlich eine riesen Spannbreite und da kommt dann irgendwie der Tölpelfaktor ins Spiel. Wenn ich das Kondom richtig anwende, dann liegt er sehr, sehr hoch. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, dass da was falsch laufen kann. Falsch angewendet, rutscht ab, platzt. Das Kondom ist beschädigt, alle diese Dinge können rein. Und wenn wir dann nochmal auf den Spitzenreiter jetzt von der Liste von Anfang gucken, die Spirale hat einen Pearl-Index von 0,2, die männliche Sterilisation 0,15 und das Hormonimplantat wird wirklich angegeben, wenn es richtig liegt, zwischen 0 und 0,08.
Wow. Also wenn wir das nochmal kurz hochrechnen, Spirale wäre dann 2 von 1000 Frauen.
Genau.
Wahrscheinlich. Das ist wirklich nicht so viel. Armin Himmelrath war das über die Frage, wie sicher denn Verhütungsmittel sind. Und wir merken uns, Spirale ist sicherer als Pille, Hormonspirale, aber auch die normale Spirale.
Die,
ne?
Kupferspirale auch, aber nicht ganz so sicher wie die Hormonspirale.
Alles klar.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Dass unsere Gehirnzellen damit beschäftigt sind, wie wir sicher verhüten, das kennen die meisten von euch. Und in dem Zusammenhang gibt es ja wirklich oft den Hinweis, die Pille, die ist einfach sicher und deswegen nehmen auch über die Hälfte aller Frauen, die nicht schwanger werden wollen, die Pille. Bei jungen Frauen haben wir schon gesagt, unter 20 sollen es sogar mehr als 80% sein. Das ist wirklich eine Menge. In dem Zusammenhang wird aber eben auch immer wieder davon gesprochen, ob es wirklich so eine gute Idee ist, denn wir hören von Risiken wegen der Hormone, die da drin stecken. Lassen wir uns irgendwie nochmal vor Augen führen, da steckt Östrogen und Gestagen drin, das sind 2 Sexualhormone. Und je nach Art der Pille ist da unterschiedlich viel drin und vor allem bei diesen Gestagen unterscheiden sie sich auch. In der letzten Zeit warnen Fachleute vor allem vor den Pillen der neueren Generation, der dritten und vierten Generation, so sagt man dazu, die aber trotzdem von vielen Frauenärzten verschrieben werden. Dr. Bettina Tott ist leitende Oberärztin in der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg und sie kann mehr dazu sagen, vor allem zu den Risiken und vor allem zum Thromboserisiko durch Einnahme der Pille.
Wir wissen, dass das höchste Thromboserisiko Pillen haben, die einen sehr hohen Östrogenanteil haben, und zwar einen Anteil von 50 Mikrogramm. Die sind aber weitestgehend mittlerweile außer Handel. Der aktuelle Östrogenanteil in den meisten Pillen liegt bei 20 bis 30 Mikrogramm Ethinylöstradiol. Und wir wissen, dass in Kombination mit dem Gestagen Levonorgestrel wir zwar eine Risikoerhöhung haben, was das Thromboserisiko anbelangt, aber diese als relativ sicher anzusehen sind und gemäß den Empfehlungen der EMA und des BfArMs
als primäre
Pillen eingesetzt werden sollen.
Also EMA und BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittelzulassung,
genau.
Und EMA, Europäische Medikamentenzulassungsbehörde.
Genau, mhm. Ja.
Also das heißt, diese Pillen der zweiten Generation mit diesem besonderen
Gestrel,
die sollten
soll man als erstes einsetzen.
Okay.
Mhm. Und im Vergleich zu diesen Pillen mit Levonorgestrel, die EMA und das BfArM als primäre Pillen sozusagen empfiehlt, erhöhen Pillen mit dem Gestagen der neueren Generation, wie man so sagt, das Thromboserisiko laut aktueller Studienlage um etwa den Faktor 1,5 bis 2-fach.
Mhm, das heißt, sie sind risikoreicher, auch wenn insgesamt das Thromboserisiko.
Sie sind risikoreicher, ja.
Trotzdem werden ja viele von diesen Pillen verschrieben, obwohl sie ein höheres Risiko haben. Man hört in dem Zusammenhang eben immer auch, dass viele junge Frauen die Pille nutzen oder diese neueren Pillen, zum Beispiel aus kosmetischen Gründen, weil dadurch die Haut angeblich besser wird. Wie sehen Sie das?
Man kann die Pille in Zusammenarbeit mit einem Dermatologen, also mit einem Hausarzt, auch zu einer Behandlung der Akne einsetzen. Wir haben ja natürlich auch viele Extremfälle. Ja, also Frauen, die mit einer ganz starken Aknebelastung kommen, von Narben durchsetzt und auch schon mit einer beginnenden Depression, ja. Und da muss man dann schon auch gemeinsam mit dem Dermatologen entscheiden, wo stehen wir?
Mhm.
Was nehmen wir jetzt an Behandlung ja in die Hand?
Mhm.
Und das andere, was ich auch wichtig finde, man kann ja dann, wenn man sagt, man hat eine Akne, die man primär behandelt mit der Pille mit ein bisschen höheren Thromboserisiko, kann man ja nach einem halben Jahr, wenn man sieht, die Akne ist weg, auf ein Präparat mit einem geringeren Risiko umstellen.
Okay, das heißt, wenn man die Pille einsetzen will, um zum Beispiel Akne zu behandeln, dann muss man genau überlegen, ob das dann sinnvoll ist an der Stelle.
Klar kann man dann sagen, man hat ein anderes Gestagen, man muss dann schauen, wie sich das Hautbild entwickelt. Aber wenn die Haut sich beruhigt hat, wenn ich mit dem Dermatologen sehe, ich habe das Problem gelöst, dann kann ich ja trotzdem umstellen. Was man früher hatte, wo man sagt, never change a winning team, muss man da nicht beibehalten, sondern man hat einen Erfolg erzielt und dann kann man das Risiko ja reduzieren.
Das heißt, die richtige Pille, wie finde ich die für mich?
Also eine Erstverschreibung der Pille braucht unheimlich viel Zeit, weil man muss ja erstmal das Bedürfnis der Patientin rausbekommen, sozusagen, wo steht die Patientin, und dann die Risikokonstellation erfassen, in der Familie, in der eigenen Vorgeschichte, und dazu benötigt man ausreichend Zeit. Erstmal muss man kontrollieren oder im Patientengespräch herausfinden, hat die Patientin denn grundsätzlich ein höheres Thromboserisiko, weil zum Beispiel in der Familie Schlaganfälle oder Thrombosen aufgetreten sind, weil die Patientin raucht, weil sie vielleicht einen höheren BMI hat oder. Also diese Abklärung, idealerweise in Form einer Checkliste, die es ja gibt für einen Frauenarzt und auch für die Frauen, muss stattfinden, ganz klar.
Das sagt Dr. Bettina Todt von der Unique Frauenklinik in Heidelberg. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und sie sagt eben, welche Pille die richtige ist, das lässt sich nicht in 5 Minuten entscheiden, sondern man muss es ganz sorgfältig abwägen. Wir können mitnehmen, gerade für Frauen unter 30 sollten die Pillen der sogenannten zweiten Generation die allererste Wahl sein, weil mit diesem Gestagen, mit dem komplizierten Namen Levonorgestrel, das Thromboserisiko deutlich geringer ist. Wir haben schon gehört, durch die Einnahme der Pille gibt es ein erhöhtes Risiko, eine Thrombose zu erleiden. Und Niloufar Elhami aus unserer Redaktion hat dies tatsächlich auch miterlebt, nicht am eigenen Leib, aber ihre beste Freundin ist tatsächlich an einer Thrombose gestorben in der Schule kurz vorm Abitur, nachdem sie einige Monate die Pille eingenommen hatte. Das hat Niloufar dazu gebracht, sich früh mit dem Risiko auseinanderzusetzen, das die Verhütung mit Hormonen mit sich bringt. Und sie hat vor etwa 10 Jahren entschieden, ich mach's auf die natürliche Art. Und sie kann uns natürlich auch sagen, wie funktioniert denn das eigentlich?
Ich messe jeden Morgen meine Körpertemperatur immer gleich nach dem Aufstehen. Es ist nämlich so, dass die Körpertemperatur von Frauen während des Zyklus schwankt und direkt nach dem Eisprung ansteigt. Und wichtig ist, immer denselben Thermometer zu benutzen, zur gleichen Tageszeit zu messen und immer an der gleichen Stelle zu messen. Bei mir ist das dann immer im Mund. Und ich notiere mir dann meine Temperatur und kann irgendwie sehen, dass ich über die Woche hinweg immer eine Körpertemperatur von etwa 36,5, 36,6 Grad habe.
Und wie oder wann merkst du dann, wann du einfach ohne Verhütung Sex haben kannst und wann du aufpassen musst?
Naja, es ist so, bei der Messung fällt auf, dass es einen Tag gibt, jeden Monat, an dem meine Körpertemperatur deutlich steigt, und zwar um mindestens 0,2 Grad. Dann zeigt der Thermometer nicht etwa 36,5, sondern eher 37 Grad an. Und so geht es drei Tage hintereinander, sodass ich eben drei Tage lang eine erhöhte Temperatur von 37 Grad habe. Und dann weiß ich, aha, okay, der Eisprung hat gerade stattgefunden. Das heißt, gewöhnlich habe ich eine gewisse Basistemperatur. Direkt nach dem Eisprung steigt sie aber für drei Tage an.
So, jetzt stelle ich mir aber gerade vor, direkt nach dem Eisprung erfährst du dann, dass du gerade den Eisprung gehabt hast durch die Temperatur. Das heißt aber auch, du wirst nicht vorgewarnt durch die Methode, sondern du erfährst es immer erst im Nachhinein.
Richtig. Und deshalb ist die Temperaturmethode als einzige Verhütung nicht zu empfehlen, weil sie ja nicht sicher genug ist. Denn Spermien können ja bis zu 5 Tage nach dem Sex in einer Frau überleben. Und da der Eisprung durch diese Methode nicht vorher, sondern erst nachher ermittelt wird, schützt sie eben nicht vor einer ungewollten Schwangerschaft.
So, und wie machst du es dann jetzt, um sicher zu verhüten mit dieser Methode?
Naja, ich habe es mit einer anderen Methode kombiniert, mit der Billings-Methode oder auch Cervix-Schleim-Methode genannt. Dieser Schleim wird im Gebärmutterhals produziert und ändert Konsistenz und Farbe, je nachdem, wo man sich im Zyklus befindet. Und bei dieser Methode geht es einfach darum, die Beschaffenheit des Schleims zu erkennen und dadurch zu checken, ob man sich kurz vor dem Eisprung befindet oder eben nicht.
Das klingt jetzt nicht so ganz unkompliziert. Wie hast du das gelernt?
Also keine Frage, ne? Es dauert eine Weile, bevor man es drauf hat. Man muss einfach an sich selber so ein bisschen Frauenärztin spielen und den Schleim und die Scheide systematisch mit den Fingern ertasten, um diese 4 verschiedenen Schleimphasen auseinander zu klamüsern. Und einfach gesagt geht es so, die erste Phase ist direkt nach der Monatsblutung. Hier wird relativ wenig Schleim produziert. Die Scheide fühlt sich eher trocken an, man ist eher nicht fruchtbar. So, dann haben wir die zweite Phase, ein paar Tage vor dem Eisprung. Der Schleim wird ein bisschen mehr, kriegt so eine trübe gelblich-weiße Farbe und ist dazu auch noch ein bisschen klebrig. Und hier ist man ein bisschen fruchtbar, sage ich jetzt.
Was auch immer das heißt.
Ein bisschen heißt einfach, dass wir haben dann 4-5 Tage vor dem Eisprung und natürlich können da Spermien auch überleben bis zum Eisprung. Das meine ich mit ein bisschen. Und die dritte Phase, das ist die wichtigste Phase im Verhütungskontext, das ist unmittelbar vor und nach dem Eisprung, auch die nassen Tage genannt. Da kommt viel Schleim, der ist flüssiger und klarer, ein bisschen wie so ein roher Eiweiß. Und man kann ihn zwischen zwei Fingern wie so einen Faden ziehen. Und hier ist man sehr, sehr fruchtbar.
Also du darfst aber auch keine Angst vor deinem eigenen Körper haben, so wie du das beschreibst.
Nee, überhaupt
nicht.
Also
du kriegst auf jeden Fall viel mit.
Da muss man ran, fühlen, gucken, angucken, genau. Und die vierte und die letzte Phase, das ist dann nach dem Eisprung und bis zur nächsten Blutung. Da nimmt dieser Schleim wieder etwas ab und wird so dickflüssig. Die Scheide wird wieder trockener und hier ist man dann eben nicht mehr fruchtbar.
So, dann weißt du genau, wann du fruchtbar bist und wann nicht. Und das heißt, in der Zeit machst du dann irgendwas anderes, nimmst Kondome oder so.
Genau, also das muss man sagen, bei diesen natürlichen Verhütungsmethoden geht es tatsächlich darum, diese fruchtbaren Tage zu ermitteln und in der Zeit, also kurz davor und währenddessen einfach mit Kondomen zu verhüten. Da kommt man nicht drum herum.
So, also dass das kein Hokuspokus ist und irgendwie esoterisches Frauenringelrein, dafür bist du ja der Beweis, also du bist noch nicht schwanger geworden. Aber weißt du, wie sicher das wirklich ist?
Naja, bei der Temperaturmethode kann der Körper auch an anderen Zeitpunkten als nur zum Eisprung eine erhöhte Temperatur aufzeigen, zum Beispiel bei Infektionen im Körper oder wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, nach einem Jetlag, wenn man zu wenig geschlafen hat oder auch zu viel Stress hat. Und bei dem Cervix-Schleim ist es auch so, dass viele Frauen die verschiedenen Phasen ja, einfach verwechseln und den Schleim nicht richtig erkennen. Und bei manchen Frauen sind die verschiedenen Phasen sogar nicht so eindeutig ausgeprägt, sodass auch an den fruchtbaren Tagen eben nicht so viel Schleim produziert wird wie üblich. Und dann ist es natürlich sehr schwer, den Eisprung anhand des Schleims zu erkennen.
Das klingt jetzt aber doch alles in allem relativ aufwendig. Also erstmal das jeden Morgen Temperatur messen, aufschreiben, Schleim ertasten. Und dann ist es auch vielleicht nicht immer so ganz sicher. Vielleicht ist es doch nicht für jeden oder jede die richtige Methode.
Das muss man schon sagen. Die Methoden eignen sich vor allem für Frauen, die einen relativ regelmäßigen Zyklus haben, ne? Damit man die Veränderungen häufig, also jeden Monat, abgleichen kann und verfolgen kann. Und die natürliche Verhütung ist auch vielleicht nicht die beste Wahl für jemanden, der von vornherein weiß, ich habe weder Zeit noch Bock, mir diese Arbeit und diese Gedanken zu machen. Ich will einfach loslassen können und immer komplett geschützt sein. Dafür sind die beiden Methoden einfach schlecht. Und umgekehrt sind es aber sehr gute Methoden für Frauen, die gern schwanger werden möchten.
Wobei das ja nun gerade nicht das Thema dieser Sendung ist. Denn wir sagen heute, du kommst hier nicht rein, Baby. Niloufar Elhami war das aus unserer Redaktionskonferenz Redaktion und hat erzählt, wie sie mit der Temperaturmethode und der kombinierten Schleimmessmethode sicher verhütet und das schon seit 10 Jahren. Wenn wir über Verhütung reden, dann geht es hier eben nicht nur um die Pille, auch wenn die weit vorne steht, sondern natürlich auch um Kondome. Die haben zwar den Nachteil, sie sind nicht so sicher, wenn man bei der Anwendung ein bisschen tölpelhaft vorgeht, wie Armin das eben so schön formuliert hat, aber sie haben Vorteile. Nämlich zum einen hat der Mann endlich auch mal eine tragende Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie verhindern Geschlechtskrankheiten. Armin Himmelrath aus unserer Redaktion, du hast dir die Verhütungsmethoden speziell unter diesem Gesundheitsaspekt, nämlich der Verhinderung von Geschlechtskrankheiten, näher angesehen. Was für ein Ergebnis hast du bekommen?
Na, das Kondom ragt da tatsächlich heraus, kann man so sagen, denn der derzeitig einzige Schutz wirklich, den es gibt gegen die Ansteckung mit AIDS zum Beispiel, ist das Kondom, sagt Pro Familia auch, und schützt eben auch vor einer genitalen Ansteckung mit weiteren Geschlechtskrankheiten, Tripper, Syphilis, andere sexuell übertragbare Krankheiten. STIs heißen die ja neuerdings, Sexual Transferable Infections, glaube ich. Ne?
Ja.
Genau. Und Voraussetzung ist natürlich, du hast es gerade erwähnt, die richtige Anwendung. Also ohne richtige Anwendung sieht das Kondom zwar möglicherweise lustig aus, aber es hilft nichts.
Ist aber trotzdem eigentlich eine gute Nachricht, wenn es um Gesundheitsvorsorge geht, dann können und müssen die Männer was tun.
Ja, das stimmt. Wobei idealerweise ja die Anwendung eines Kondoms, würde ich jetzt mal sagen, auch ein Akt für alle Beteiligten bei dieser Geschichte ist. Es gibt aber darüber hinaus auch eine Chance, dass die Frau was tun kann. Es gibt ein tatsächlich etwas ausgefallenes Produkt, das Kondom für die Frau. Da gibt es auf dem deutschen Markt interessanterweise auch nur einen einzigen Hersteller, ein einziges Präparat. Das funktioniert grundsätzlich ähnlich wie das Kondom, ist nur größer, wird in die Scheide eingesetzt und kleidet dann die Scheide im Grunde so wie eine zweite Haut
aus.
Ein
Inlay.
Ein Inlay, könnte man sagen, genau. Und das habe ich aber jetzt mehrfach gelesen, dass das wohl knistert beim Sex. Also das muss man dann schon mögen, dass es knistert.
Ja, man soll ja eigentlich knistern beim Sex,
ja, aber vielleicht nicht so. Vielleicht nicht mechanisch knistern. Und es kann auch ein bisschen verrutschen, so ein Kondom für die Frau. Deshalb ist das nicht ganz so sicher wie das Kondom für den Mann. Aber tatsächlich wohl die einzige Methode, die es überhaupt gibt, dass eine Frau selber aktiv sich schützen kann vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
Ich glaube, das spielt vor allem eine Rolle in Entwicklungsländern, genau. Im südlichen Afrika, wo Frauen halt wenig Chancen haben, sich vor AIDS-Infektionen zu schützen.
Genau, da ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deshalb vielleicht auch auf dem deutschen Markt einfach nicht so verbreitet, aber möglicherweise entwickelt sich da ja was, indem wir auch darüber reden, ganz wichtig.
Klar. Genau, wir reden über Kondome, die gibt es ja aber hierzulande in allen Farben. Und wie man das auch als Teenager immer so wunderschön findet, mit Brombeer- und Erdbeergeschmack, mit Noppen und Rillen und latexfrei für Menschen mit Allergie. Kann man denn eigentlich sagen, also bei dieser Vielfalt, die es inzwischen auf dem Markt gibt, das ist ein Verhütungsmittel, das ist jetzt einfach mal ausentwickelt?
Grundsätzlich ist ein Kondom schon fertig und funktioniert ganz gut, aber es gibt natürlich immer so Menschen, die dann noch so eine weitere Idee oder die ein oder andere Idee entwickeln. Und da sind jetzt gerade vor ein paar Tagen bei einem Gründerwettbewerb in England 3 Schüler an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, wir wollen Kondom Kondome entwickeln, die im Grunde sowas sind wie Indikatoren für Geschlechtskrankheiten. Die Idee dahinter ist, dass sie sagen, es gibt eine Diagnosechemikalie, die kommt in die Beschichtung rein, in die Gleitschicht, und die reagiert halt auf bestimmte Krankheiten und ändert dann entsprechend die Farbe. Also wenn jemand der Beteiligten Genitalwarzen hat, dann wird das Kondom violett. Wenn jemand Herpes hat, wird es gelb. Bei Syphilis wird es blau. Und das Ganze soll dann auch noch innen und außen so sein, damit man hinterher auch wirklich genau gucken kann, wer welche Krankheit hat. Aber das ist, wie gesagt, eher ja noch eine Idee, eine Herausforderung, erstmal so eine Geschäftsidee. Da haben wohl einige schon gesagt, klingt ganz gut, wir müssen jetzt mal gucken. Herausforderung wirklich, dass man die entsprechenden Chemikalien entwickelt oder findet. Die dürfen ja nicht giftig sein, dürfen beim Sex nicht stören. Da müssen die Forscher also ran. Aber es gibt ja gerade im Bereich Verhütung, gerade bei Männern eben noch viel zu forschen. Pille für den Mann wäre vielleicht auch noch so ein Stichwort.
Genau, ich muss mir jetzt gerade nochmal vorstellen, also so ein Kondom, was dann zeigt, ob ich oder du irgendeine Geschlechtskrankheit hat,
wir
ist
müssen
jetzt
noch genau
nicht so förderlich für die
außen.
Erotik, oder?
Vorher vielleicht doch noch, aber ja. Hinterher ist es dann vielleicht...
Sieht man das erst hinterher?
Ja, man sieht es erst danach. Also es muss ja erstmal benutzt geschickt worden sein, um es dann herauszufinden. Danach könnte man es dann sehen. Hm. Ja, also so richtig prickelnd klingt das für mich auch
ja,
nicht.
Ja, da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen drüber nachzudenken.
Das Diagnosekondom auf Rezept.
Du kommst hier nicht rein. Wir reden über Verhütung und Männer sind ja bekanntlich am Sex, der zu Schwangerschaften führen kann, im gleichen Maße beteiligt wie Frauen. Und so wird dann auch immer wieder gesagt, dass Männer eigentlich bitteschön mehr Verantwortung übernehmen müssten bei diesem Thema. Aber das scheint nicht so einfach. Professor Michael Zitzmann ist Oberarzt am Uniklinikum in Münster. Er ist Facharzt für Sexualmedizin und er hat vor ein paar Jahren an einer weltweiten Studie teilgenommen zum Verhütungsverhalten von Männern. Darin ging es unter anderem um die Möglichkeiten für Männer hormonell zu verhüten. Und mein Kollege Sven Preger hat ihn gefragt, warum gibt es denn eigentlich immer noch keine Pille für den Mann, Herr Zitzmann?
Ja, eine Pille für den Mann wäre schön. Wir forschen auch schon lange daran. Insbesondere wäre es in diesem Fall wahrscheinlich erstmal eine Spritze für den Mann oder vielleicht auch ein Gel zum Auftragen oder ein Implantat. Tatsächlich hat es eine ganze Reihe von Studien dazu gegeben. Die letzte Studie, durchgeführt von der WHO weltweit, bei der Münster auch ein Studienzentrum war, hat aber gezeigt, dass die Nebenwirkungsrate der Hormone, die wir einsetzen, doch zu stark ist oder zu hoch ist, um es wirklich im täglichen Leben einsetzen zu können.
Wenn ich da richtig informiert bin, ist das so, dass diese Studie 2011 tatsächlich abgebrochen wurde und dass Sie auch darauf hingewirkt haben, dass diese Studie abgebrochen wird. Sind diese Nebenwirkungen das Hauptargument gewesen, die Studie abzubrechen?
Ja, diese Nebenwirkungen waren das Hauptargument. Das war nicht ich alleine, das war die ganze Gruppe der Forscher, die daran beteiligt sind. Die haben gesehen, dass bei ungefähr 10% der Männer Stimmungsschwankungen aufgetreten sind, und zwar in beide Richtungen. Also einmal, sag ich mal, Überaktivität, Aggressivität, auf die andere Seite hin Depressivität, Antriebslosigkeit. Das waren Dinge, die die Männer auch so nicht tolerieren wollten und auch die Partnerin nicht. Man muss allerdings auch sagen, 90% waren komplett zufrieden.
Geben Sie uns kurz einen Eindruck über die absoluten Zahlen. Also wie viele Paare oder Männer haben daran teilgenommen?
Da haben 400 Paare daran teilgenommen. Es war also wirklich eine Studie, bei der sich die Paare komplett auch auf diese Verhütungsmethode verlassen haben. Und das konnte man zeigen. Das hat sehr gut funktioniert. Das war wesentlich besser als zum Beispiel die Pille für die Frau. Und was wir auch zeigen konnten, ist, dass die Spermien wirklich verschwinden und danach nach Absetzen des Präparates wiederkommen. Also das, was man eigentlich erreichen wollte, pharmakologisch sozusagen, das hat funktioniert. Aber die Nebenwirkungsrate war höher als das, was wir von früher gewohnt waren, wo jüngere Männer mitgemacht hatten.
Und 10% ist dann durchaus auch eine Quote, wo Sie sagen, das ist uns zu viel. Oder war der Leidensdruck derjenigen so groß, die dann auch gesagt haben, die Nebenwirkungen sind unakzeptabel? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Also 10% an sich als Zahl wäre uns jetzt nicht so viel, aber ich meine, es ist natürlich nicht schön, das ist klar. Aber der Leidensdruck, das heißt, das, was die Männer berichtet haben, das war schon so hoch, dass wir gesagt haben, im Grunde genommen können wir das so jetzt nicht weiter verantworten. Denn die fühlten sich schon wirklich sehr schlecht.
Können Sie uns da kurz noch einen Einblick geben, ja, wie stark die Nebenwirkungen waren tatsächlich? Sie haben vorhin schon mal ein paar Punkte genannt.
Also es waren einige Patienten, die schon sagten, dass sie sich so niedergeschlagen fühlen, dass sie eigentlich auch ärztliche Hilfe bräuchten. Und ich finde, das ist schon ein Maß, wo man dann denken muss, ja, das muss nicht sein für eine Studie und für ein Mittel zur Verhütung. wo es ja auch andere Mittel gibt. Ich weiß, für die Frauen, die die Pille nehmen, gibt es ähnliche Nebenwirkungsraten, die ja auch ungefähr bei 10% liegen. Und da wird es akzeptiert. Aber die Pille für die Frau ist auch zu einer Zeit gekommen, zu Unterbedingungen gekommen, die heute gar nicht mehr gültig wären. Das heißt, damals, als die Pille für die Frau eingeführt wurde, herrschten Bedingungen, die heute nicht mehr da sind. Die würde es heute auch nicht mehr so einfach schaffen.
Das sind aber zwei verschiedene Punkte. Also die Zulassung ist sozusagen ein Punkt, wo man sagt, gut, das wird heute so nicht mehr zugelassen werden. Trotzdem kann ich ja fragen, wenn absolut gesehen die Nebenwirkungen für die Frauen auch heute noch so schlimm sind, warum müssen dann trotzdem die Frauen die Pille nehmen? Das ist ja erstmal eine Frage, die von der Zulassung unabhängig ist.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch eher eine philosophische Frage.
Und die für die Frauen wahrscheinlich nicht.
Die Frauen, es gibt ganz unterschiedliche Ansichten darüber, wer die Pille nehmen würde und sollte. Viele Frauen sagen, ich gebe das sowieso nicht aus der Hand. Aber es gab natürlich auch eine ganze Menge Paare, die sich hier gemeldet haben, die sagten, ja, gut, der Mann, der soll diese Spritze bekommen, weil die Frau schon jahrelang selber verhütet hatte. Also es ist durchaus so, dass es Menschen gibt, die sagen, wir als Paar möchten, dass der Mann die Verhütung übernimmt und nicht mehr die Frau. Das ist ganz richtig und ich finde auch, das sollte auch gleich verteilt werden. Das ist meine persönliche Meinung, aber das muss natürlich auch jeder selber wissen. Wir haben hier jetzt einfach geforscht an einem Verhütungsmittel für Männer und wenn Sie solche Kommentare bekommen, wie wir das von den Probanden gehört haben, dann mussten wir sagen, so auf diese Art geht es nicht. Vielleicht müssen wir es irgendwie anders machen.
Michael Zitzmann, Sexualmediziner, hat mit Sven Prieger gesprochen darüber, wie Männer verhüten können, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt zu hormoneller Verhütung und dass das alles tatsächlich sehr schwierig ist, weil man sich darüber im Klaren ist, dass das gar nicht so ohne Nebenwirkungen abläuft.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben viel gehört über verschiedene Verhütungsmittel. Viele liegen immer noch bei der Frau, aber natürlich Kondome werden von Männern benutzt. Und es gibt noch eine Methode, die eher von Männern angewendet wird. Sie ist allerdings tatsächlich vor allem was für Leute, die schon klar haben, Kinder will ich nicht oder nicht noch mehr. Ihr wisst, wovon ich spreche, von der Sterilisation. Heißt, die Samenleiter werden durchtrennt und dann kann kein Spermium mehr hindurch flutschen. So ist auf jeden Fall das Prinzip. Andreas Lorenz ist 41 Jahre alt und er hat sich zu diesem Schnitt entschlossen. Und er erzählt uns, wie das war.
Die Idee kam irgendwann dadurch, dass meine Frau und ich immer gesagt haben, wir wollen zwei Kinder. Mehr wollten wir beide nicht. Und dann stellte sich natürlich, nachdem wir das zweite Kind hatten, irgendwann die Frage, was machen wir in Richtung Verhütung? Und es war für uns beide klar, dass das Thema Pille, die Hormone und so weiter nicht dauerhaft, also nicht bis jetzt in die Wechseljahre meiner Frau eine Option für uns ist. Und dann haben wir uns halt ein bisschen informiert. Und bei der Frau ist natürlich so ein Eingriff, Sterilisation, ein sehr großer Eingriff, nicht ohne Komplikationen und Risiken. Und beim Mann ist es natürlich so, dass es ein relativ kleiner Eingriff ist, relativ schnell und ohne große Komplikationen. Deswegen war der Entschluss am Ende des Tages relativ einfach, wobei ich der Fairness halber dazu sagen muss, dass es etwas gebraucht hat, bis ich da wirklich mit d'accord war.
Mhm. Wie lange war das?
Ich glaube, wir haben insgesamt von dem ersten Gespräch bis letzten Endes zum Vollzug haben wir da ein Jahr ist da ins Land gegangen.
Mhm. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, die Entscheidung war für uns relativ logisch, weil aufgrund der Komplikationen war das Vernünftigste. Aber ich habe auf der einen Seite bin ich nicht sehr großer Freund von Operationssälen und Ärzten im Allgemeinen. Und dann ist es auch so, das Ego spielt dann natürlich auch mal hat bei mir in dem Fall eine Rolle mitgespielt, wenn man darüber nachdenkt, dass man letztlich halt die Reproduktionsfähigkeit als Mann nehmen lässt. Das musste ich erstmal für mich klarkriegen. Und es war aber kein bewusstes Herauszögern des Schrittes, sondern man hat halt die Entscheidung immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, immer so, ja, ich rufe da nächste Woche an, ich mache nächste Woche den Termin und solche Geschichten. Und dann hat sich das halt dann ein Jahr lang hingezogen, bis ich dann gedacht habe, komm, jetzt egal, jetzt lass uns das durchziehen und ist das Thema abgehakt.
Und das ging dann relativ schnell. Der Eingriff selber war doch wahrscheinlich nicht so eine große Sache, oder?
Der Eingriff selber ist eine Kleinigkeit. Ich glaube, Der Eingriff selber dauert eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann ist das Thema eigentlich gegessen. Mhm. Das Schlimmste bei mir war, weil ich eben halt da ein bisschen empfindlicher vielleicht bin oder in die Richtung so ein bisschen sanfter beseitet bin, habe ich gesagt, okay, ich möchte eine Vollnarkose, und mein Arzt hat dann auch, ja, wenn Sie da Bedenken haben, dann machen wir eine Vollnarkose. Da ist mir dann auch mehr mitgeholfen. Und ich hatte eigentlich mit der Vollnarkose, mit den Nachwirkungen der Vollnarkose mehr zu kämpfen als mit irgendwelchen Nachwirkungen des Eingriffs an sich. Mhm. Also,
wann warst du dann wieder auf dem Damm danach?
Ja, auf dem Damm, ich bin direkt nach der Operation, nachdem ich wach geworden bin, konnte ich wieder nach Hause, konnte dann durch natürlich aufgrund der Narkose nicht fahren, und war dann noch ein, zwei Tage ziemlich lediert durch die Narkose. Und aber im Prinzip am nächsten Tag ging es mir schon, war ich schon wieder fit. Also.
Jetzt ist es ja nun nicht so, wie man sich das vorstellt. Schnipp, schnapp, ein schneidendes Erlebnis und dann ist sozusagen die Empfängnisverhütung geregelt. Da muss man noch ein bisschen warten nach einer Sterilisation.
Ja, genau. Und zwar müssen die aktiven Spermien erstmal aus dem System. Und da muss man dann halt entsprechend drei bis sechs Monate kann noch was passieren. Muss man halt relativ häufig, ich glaube dreimal war ich nochmal da zur Nachuntersuchung zum Spermiogramm, einmal checken, ob wirklich alles jetzt raus ist, dass halt keine aktiven Spermien mehr vorhanden sind. Und danach sagt der Arzt dann, ist alles in Ordnung.
Wie habt ihr dann in der Zeit verhütet?
Ja, meine Frau hat ganz normal die Pille weitergenommen bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und wir haben es dann irgendwann abgesetzt und dann, weil sie sagte, sie hatte auch nach der zweiten Entbindung hatte sie Schwierigkeiten mit der Pille, und dann haben wir halt dann mit Kondomen verhütet.
Mhm. Und bereut hast du es so, wie du es erzählst, auch nicht?
Kein Tag, nein, kein Tag. Das war, wie gesagt, vom Eingriff her sehr gering. Und ja, wir haben jetzt ein wirklich sorgenfreies Leben. Meiner Frau geht es, nachdem sie die Pille abgesetzt hat, viel, viel besser. Da merkt man erstmal, was diese Hormonpräparate doch für Auswirkungen haben. Also auch ihr gesamter Körper hat sich ziemlich verändert. Und hey, uns geht es damit sehr gut.
Eine sichere Sache, so eine Sterilisation. Andreas Lorenz hat es gemacht, auch weil er meinte, meine Frau soll nicht ewig weiter die Pille nehmen. Das ist eine faire Sache. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Wir konnten ihn nur quasi auf dem Parkplatz beim Autofahren erwischen. Deswegen ein bisschen die nicht ganz so tolle Telefonverbindung. Für alle, die es noch genauer wissen wollen, wie das denn war bei Andreas und seiner Sterilisation, das beschreibt er sehr ausführlich auf seinem Blog Papa Online. Und wir haben das Ganze auch verlinkt auf unserer Seite Redaktionskonferenz in deradiowissen.de. Das war sie, unsere Redaktionskonferenz zur Verhütung. Ich bin Verena von Keitz und ich wünsche euch noch einen heißen Abend.
Deradio Wissen.